Schlag mit mir bitte auf Markus, das Markus-Evangelium im dritten Kapitel. Das ist die Seite 1036, wenn ihr so eine Schlachterbibel habt, so eine schwarze. Markus-Evangelium Kapitel 3. Ich lese die Verse 7 bis 19. 3, 7 bis 19. Aber Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm nach, auch aus Judäa und von Jerusalem und von Idumäa und von jenseits des Jordan und die aus der Gegend von Tyrus und Sidon kamen in großen Scharen zu ihm, weil sie gehört hatten, wie viel er tat. Und er befahl seinen Jüngern, ihm ein kleines Schiff bereit zu halten, um der Volksmenge willen, damit sie ihn nicht bedrängten. Denn er heilte viele, so dass alle, die eine Plage hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn anzurühren. Und wenn ihn die unreinen Geister erblickten, fielen sie vor ihm nieder, schrien und sprachen: Du bist der Sohn Gottes! Der gebot ihnen streng, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten. Und er stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte, und sie kamen zu ihm. Und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, denen er den Beinamen Boanerges gab, das heißt Donnersöhne. Und Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alphaeus, Thaddäus, Simon, den Kanaaniter, und Judas Iskariot, der ihn auch verriet. Gottes Wort. Amen. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte in diese Predigt einsteigen. Und zwar habe ich in meiner Jugend Fußball gespielt. Ich war beim HSV Oberweimar. Ihr habt davon wahrscheinlich noch nie gehört, weil wir nicht besonders große Siege errungen haben. Der HSV Oberweimar in der F- oder D-Jugend habe ich da gespielt, 3 bis 4 Jahre. Und in dieser Zeit, wenn man so ein kleiner Knopf ist und Fußball spielt, dann träumt man natürlich große Träume. Bundesliga und Nationalmannschaft. Und so war das bei mir auch. Und natürlich wollte ich immer in dem Team, in dem ich mitgespielt habe, gut sein. Ich wollte zur Mannschaft beitragen. Und die sich mit Fußball ein bisschen auskennen, wissen, da gibt es dann die Stammelf. Das sind die 11 Spieler, die halt ja immer spielen. Die am Anfang des Spiels auf dem Platz stehen, die alle 90 Minuten spielen. Und die nicht ganz so gut sind, die kommen dann erst in der zweiten Hälfte oder dürfen mal 10 Minuten eingewechselt werden oder so. Und ich wollte mindestens zur Stammelf gehören, aber war leider nur so ein Einwechselspieler die meiste Zeit in der Verteidigung, wo ich nicht ganz so viel Schaden anrichten konnte. Irgendwo links hat man mich dann hingestellt. Ganz so schlimm war es nicht, aber... Und ich frage mich, mein Wunsch, in meiner Mannschaft wirklich zu den Stammspielern zu gehören, zu den 11, auf die sich meine Mannschaft verlassen konnte. Ich glaube, viel von diesem Wunsch war einfach Stolz. Ja, selbst im Rampenlicht stehen, irgendwie Leute geben einem Applaus, nach dem Spiel kommen die zu sagen, hey, das hast du gut gemacht und ohne dich hätte man es nicht geschafft oder so. Viel davon sicherlich einfach Stolz. Aber ich glaube nicht alles. Ich glaube, dieser Wunsch in meinem Team, irgendwie einen Beitrag zu leisten, war nicht nur sündiger Stolz. Da gab es auch etwas, wo man einfach sagt, ich bin in diesem Team und ich möchte Ich möchte was tun für dieses Team. Ich möchte ein wertvoller Beitrag sein. Ich möchte jemand sein, auf den man sich verlassen kann. Ich möchte ein Tor schießen gegen, ich weiß gar nicht mehr, FSV Oberweimar. Ja? Das war quasi in Oberweimar, in diesem kleinen Kaff, gab es noch einen anderen Verein. Das waren unsere Erzfeinde und waren immer viel besser. Aber gegen die möchte ich ein Tor verhindern oder ein Tor schießen. Möchte für meine Mannschaft da sein. Möchte ein Großer sein in meinem Team. Ich glaube, auch ein Teil davon war nicht nur Stolz, sondern das Berechtigte, wenn man in so einem Team ist, dass man eine Säule sein will in diesem Team. Und warum erzähle ich heute über Fußball? Nun, weil wir heute in dem Text, den wir gelesen haben, lesen wir von der Stammelf. Nicht Stammelf, sondern Stammzwölf. Wir lesen von den 12 Aposteln. Von Menschen, die im Reich Gottes den wertvollsten Dienst, den es jemals zu vergeben gab, belegten. Von denen wir lesen werden, dass sie eines Tages sitzen werden auf 12 Thronen. Dass sie der Grundstein, 12 Grundsteine sind der neuen Stadt Jerusalem. Außergewöhnlich hier Menschen. Leute, die, wenn man so will, im Reich Gottes in der Champions League gespielt haben und einen Fußabdruck hinterlassen haben. Sie waren die Großen im Reich Gottes. Und ich frage mich, möchtest du auch ein Großer sein im Reich Gottes? Und ich rede jetzt nicht von diesem schlechten Streben, so sagen, oh, alle sollen mir auf die Schulter klopfen und sagen, was bist du für ein toller Evangelist oder was bist du für eine tolle Homeschool-Mama oder was bist du für ein toller Papa oder was bist du für ein toller Prediger oder was. Ich meine nicht dieses Sündige, sondern ich meine dieses Gute. Ich möchte einen Beitrag leisten für meinen König. Ich möchte einen Beitrag leisten in meiner Gemeinde. Ich möchte eine Säule sein, da wo ich bin. Eine tolle Mama und ein toller Papa und ein toller Sohn, eine tolle Tochter und nicht irgendeiner, sondern ich möchte die beste Tochter sein und der beste Sohn sein und der beste Papa sein. Und der beste, das begrüßte Begrüßungsteam in meiner Gemeinde sein. Es gibt auf der Welt, nicht weil ich will, dass die Leute mir applaudieren, sondern weil ich was für mein Team tun will, für meinen König, für mein Reich. Vielleicht hast du dieses Streben gar nicht und sagst, aus meinem Material ist nicht so viel zu machen. Da schnitzt man keine schönen Sachen, ja? Mit mir ist nicht viel anzufangen. Aber ich möchte dir heute Morgen Mut machen, wenn wir diese 12 betrachten, dass das ganz und gar nicht der Fall ist. Diese 12 Jünger, die Jesus auserwählte Apostel zu sein, hatten eine entscheidende Qualität, die sie alle verband. Ein besonderes Merkmal, das man bei allen 12 findet. Eine Sache, die ich dir heute Morgen mitgeben will und die du erfüllen musst, um ein Großer zu werden im Reich Gottes. Hier kommt's. Diese 12 waren absolut gewöhnliche Menschen. Das große Merkmal, das alle 12 teilen, ist ihre vollkommene Normalität, ihre vollkommene Gewöhnlichkeit, ihre vollkommene Gebrechlichkeit. Und das möchte ich mit euch heute Morgen anschauen, die Berufung der Apostel. Was machte diese Großen im Reich Gottes aus? Was sind das für Leute, für Menschen wie du und ich, denen Gott einen großen Dienst gibt, durch den er etwas Großes tut? Wie werde ich Teil der Stammelf, der Stammzwölf in Gottes Reich? Wie spiele ich bei den Großen mit? Paulus schrieb einmal an die Korinther, als er so schrieb, wie er seinen Dienst versieht, wie er den Römern ein Römer wird und den Griechen ein Grieche und sich bei allen anpasst, damit er möglichst viele gewinnt. Er sagt, wisst ihr nicht, dass die Läufer im Stadion zwar alle laufen, aber dass nur einer den Siegespreis gewinnt. Kennt ihr ja auch, ja, bei der Olympiade oder so. Rennen alle los, einer wird erster Platz. Und Paulus sagt, lauft so, dass ihr gewinnt. Seid solche in eurem Christenleben, dass ihr sagt, ich will auch zu diesem Kreis gehören. Ich will auch einer von denen sein, denen Gott eine ganz besondere Aufgabe gibt. Und diese besondere Aufgabe muss nicht der Evangelist der Heiden sein oder Apostel oder was auch immer. Das kann eine besondere Aufgabe sein bei mir zu Hause. Ich will der beste Sohn sein, den es gibt. Die beste Tochter, die es gibt. Der beste Vater, die beste Mutter. Für meinen Herrn will einen großen Dienst da tun. Wie kann ich das werden? Was brauche ich dazu? Das möchte ich mit euch heute betrachten. Ihr seht, der Text, den wir heute Morgen lesen, hat im Prinzip zwei Teile. Der erste Teil, Vers 7 bis 12, beschäftigt sich mit Jesus' öffentlichem Dienst nach seinem Auftritt in der Synagoge. Der zweite Teil wird heute unser Schwerpunkt sein, nämlich die Verse 13 bis 19, wo es um die Berufung der Apostel geht, der Jünger, die bei Jesus ganz eng waren. Und ich möchte mit euch diese beiden Teile betrachten und vor allem diesen ersten Teil auch betrachten, denn da geht es ja auch schon um diese Jünger, die Gott, die Jesus auserwählen wird als Apostel. Was macht diese Jünger aus? Ich lese noch einmal den Vers 7. Als aber Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück, nachdem Jesus in der Synagoge aufgetreten war. Ihr erinnert euch, da war eine Synagoge und da war ein kranker Mann. Die Pharisäer lauerten ihm auf und er sagte, kranker Mann, tritt in die Mitte und streck deine Hand aus und er heilte. Und danach war für die Pharisäer das Ende vom Lied erreicht, das Ende der Fahnenstange. Und Vers 6 heißt es, sie gingen und hielten Rat, wie sie ihn umbringen können. Die Pharisäer waren absolut gegen ihn. Und jetzt zeigt uns der Evangelist Markus, wie Jesus sich zurückzieht an den See und dort unglaublich viel Positives, unglaublich viel Unterstützung erfährt. Wir sehen drei Gruppen von Menschen oder Wesen, die eigentlich für Jesus sind, die Jesus Besonderheit bekennen. Und diese drei Gruppen sind einerseits die Volksmenge, andererseits die Jünger und zum Dritten auch die Dämonen. Das sind alles Gruppen, die Jesus Besonderheit bekennen, im Gegensatz zu den Pharisäern. Diesen Kontrast zeigt uns Markus jetzt. Die Pharisäer sind gegen ihn, aber da gibt es ganz, ganz viele andere, die überhaupt nicht in diesem Sinne gegen ihn sind oder ihn ablehnen als Teufel oder was auch immer. Die erste Gruppe ist die Volksmenge, die wir hier treffen. Und diese Volksmenge, ist bei Markus immer eine sehr zwiespältige Sache. Da, wo die Volksmenge auftritt, ist meistens nicht ein großer Erfolg im Dienst Jesu der Fall, sondern diese Volksmenge tritt auf und behindert eigentlich Jesu Dienst. Das werden wir auch an vielen anderen Stellen sehen. Aber die Volksmenge zeichnet sich dadurch aus, dass das Leute sind, die wirklich von überall herkommen und die haben ein Anliegen, die wollen diesen Jesus sehen. Die sind wie Verrückte, die sich da an ihn randrängen. Habt ihr das gesehen? Er musste den Jüngern befehlen, ein Boot zu holen, dass er auf den See fahren kann, weil sie alle an ihn herandrängten, alle zu ihm wollten, eifrig waren, bei ihm zu sein, damit er sie heilt. Die Popularität, die Jesus dort genießt, unterstreicht der Evangelist Markus durch diese große Aufzählung, wo dieses Volk überall herkam. Sie kamen nämlich nicht nur aus allen Orten in Israel, aus allen Bereichen, nämlich, wie er sagt, aus Galiläa, also aus dem Norden, und aus Judäa, aus dem Süden, in Vers 7, sondern in Vers 8 kamen sie auch aus Jerusalem, der Hauptstadt, aus Idumäa im Süden, von jenseits des Jordan, also das ist eigentlich schon halbheidnisches Gebiet, und aus der Gegend von Tyrus und Sidon, das ist eigentlich auch schon im Grenzgebiet halbheidnisches Gebiet. Also sie kamen von überall her. Die Popularität, die Jesus hatte, ist an dieser Stelle größer als die selbst von Johannes dem Täufer, von dem Markus sagt, ganz Judäa und Jerusalem kam zu ihm. Diese Menge an Menschen muss überwältigend groß gewesen sein. Stellt euch Massen vor und die wollen alle auf Jesus eindringen, die wollen alle zu ihm, in Vers 10, denn er heilte viele, sodass alle, die eine Plage hatten, sich an ihn herandrängten. Das war ihr Grund. Sie wollten Heilung von ihm. Jesus muss fliehen. Er muss irgendwie Lösung finden da mit diesem Boot, dass sie ihn quasi nicht zerquetschen. Die Volksmenge kommt zu ihm, um etwas zu bekommen. Ja? Volksmenge kommt zu ihm, etwas zu bekommen. Heilung oder Brot oder was es auch sei. Die zweite Gruppe, die Jesus bekennt zumindest, das sind die unreinen Geister. In Vers 11 erzählt uns Markus von den unreinen Geistern, die ihn erblicken, die vor ihm niederfallen und schreien, du bist der Sohn Gottes. Diese unreinen Geister haben von all diesen drei Gruppen die beste Theologie. Diese unreinen Geister wissen etwas, was weder die Volksmenge weiß, noch die Jünger an diesem Punkt, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist. Es wird bis zum 8. Kapitel im Markus-Evangelium brauchen, bis ein Jünger mal bekennt, du bist der Messias. Das dauert noch ganz lange, bis die Jünger dieses Verständnis haben. Die beste Theologie haben die unreinen Geister und nicht nur das, sie haben auch die würdigste Form der Anbetung. Sie allein fallen nieder vor ihm. Sie fallen nieder vor ihm. Diese unreinen Geister zeigen schon, dass es mit guter Theologie und dass es mit ritueller Anbetung nicht getan ist. Ja? Auch die Volksmenge ist nicht unbedingt das Vorbild, das Musterbild. Jesus ruft an keiner Stelle auf und sagt, kommt, seid Teil der Volksmenge, sondern er sagt immer, seid Teil der dritten Gruppe, seid meine Jünger, folgt mir als Jünger nach. Was machte denn die Jünger aus? In Vers 7 lesen wir, aber Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Seine Jünger. Es heißt nicht seine Volksmenge. Es sind seine Jünger, eine Gruppe, die zu ihm gehört. Und Jesus geht mit ihnen, sie gehen mit ihm. Eine Einheit, die sich dort bewegt, Jesus mit seinen Jüngern. Das Zweite, was sie auszeichnet, daneben, dass sie ihm angehören als Gruppe, ist, dass sie ihn unterstützen in seinem Dienst. Weder die Volksmenge noch die unreinen Geister tun das, aber die Jünger sind die, die ein Boot bereitstellen, die Logistik bringen, damit Jesus' Dienst funktionieren kann. Ja? Sie helfen ihm in seinem Dienst. Und das Dritte, was die Jünger sind, ist schon in ihrer Bezeichnung. Sie sind Jünger. Im Griechischen Mathetes. Mathetes heißt so viel wie Lerner oder Schüler. Dort haben wir unser Wort für Mathematik her. Mathematik. Sie sind Lerner. Sie sind immer bei ihm, ihm zu dienen und von ihm zu lernen, mit dem Ziel der Veränderung. Ich will etwas lernen von jemandem. Die Volksmenge wollte etwas haben, nämlich Heilung, Brot oder was auch immer. Aber die Jünger wollten bei ihm sein. Die waren ja schon berufen, deren Leben war schon geändert und die sind nicht einfach wieder abgezogen. Die blieben bei ihm mit dem Ziel der Veränderung, zu werden wie er. Richtige Theologie, formelle Anbetung, selbst ein grundsätzliches Interesse und positive Einstellung gegenüber Jesus macht noch keinen Jünger. Ja? Macht noch keinen Jünger aus. Markus macht deutlich, es gab viele Befürworter Jesu, die nicht Jünger waren. Es gab, die allermeisten waren nicht Jünger, die ihn irgendwie befürwortet haben, die irgendwie Interesse an ihm hatten, waren nicht Jünger. Jünger, das waren eine ganz kleine Gruppe von Leuten, die gesagt haben, ich bin konsequent bei ihm, ich gehöre ihm an, ich unterstütze seinen Dienst, ich bin ein Lerner. Und genau dazu ruft uns Jesus auf. Nicht nur ein Theologe zu sein mit gutem Wissen, nicht nur formelle Anbetung zu haben, nicht nur grundsätzlich positiv eingestellt zu sein gegenüber Jesus, nein, ein Jünger zu sein. Und ich möchte dich fragen, lebst du als Jünger? Oder lebst du vielleicht als Volksmenge? Lebst du als Jünger? Ist deine Nachfolge eine tägliche Nachfolge? Oder ist das so eine Wochenendgeschichte, ich hole mir ab, was ich brauche und dann gehe ich wieder zurück in mein eigenes Leben und Jesus spielt keine Rolle. Zweite Frage, unterstützt du Jesu Dienst? Bist du ein Glied an seinem Leib? Weißt du, ein Glied ist ein Organ, ein Körperteil. Jedes Körperteil hat eine Aufgabe, eine Funktion für den gesamten Leib. Nenn mir eine Sache an deinem Körper, die keinen Nutzen hat. Es gibt keinen. Wer Teil des Leibes ist, hat Verantwortung für den Rest. Es gibt keine reinen Konsumentenglieder. Natürlich ist ein Boot bereitstellen nicht die größte Leistung, aber es ist immerhin etwas. Es war wichtig in diesem Moment und das haben sie getan. Jesu Dienst unterstützen ist ein Charakteristikum, ein Merkmal von Jüngern. Und drittens möchte ich dich fragen, bist du ein Lerner? Bist du ein Schüler? Ist deine Einstellung, ich sitze auf der Schulbank, Ich will mich verändern, ich will werden wie er, mich entwickeln zu ihm hin. Oder denkst du, ich bin abgeschlossen, bin eigentlich fertig, so wie ich bin, ist schon okay. Gehe ich in eine Predigt mit der Erwartungshaltung, hier sauge ich mir etwas raus, was mich verändert. Gehe ich an meine Bibellese mit der Einstellung ran, ich will dich, Gott, kennenlernen, weil ich werden will wie du. Meine täglichen Krisen und meine täglichen Höhepunkte sind das Lernorte für mich, zu werden wie Jesus. Ist Teil meines Gebets auch für mich selbst. Gott, verändere mich. Ich habe ja gesagt, unser Fokus, unser Schwerpunkt ist heute die Berufung der Apostel. Aber eine Sache ist klar, die Apostel wurden nicht aus der Volksmenge berufen. Und natürlich wurden sie auch nicht aus den Dämonen berufen. Da gab es viele, 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 die Jesus positiv gegenüber eingestellt waren. Aber keiner von denen war auch nur in der engeren Auswahl, für Jesus etwas Großes zu vollbringen. Jünger sind diejenigen, die Gott beruft zu seinem Werk. Nicht die engagierte Volksmenge, nicht die theologisch korrekten unreinen Geister, sondern Jünger sind es, die Gott beruft. Und jetzt schauen wir uns diese Berufung an. Ich lese noch einmal die Verse 13 bis 15. Und er, also Jesus, stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen. Und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Ich möchte mit euch die Bedeutung zuallererst dieser Berufung der Apostel anschauen. Markus verrät uns nicht, dass es hier um die Berufung der Apostel geht. Lukas allerdings tut das. Apostel kommt von dem griechischen Wort apostelein. Das heißt so viel wie Gesandter oder Ausgesandter. Das war im Aramäischen damals, habe ich gelesen, ein feststehender Begriff. Das hieß Schalia. Ein Schalia war ein Gesandter des Königs und der kam mit seinen Vollmachten und in seinem Namen. Wenn dieser Schalia zum Beispiel irgendwo hinging, in eine Stadt und dort verkündete, was der König gesagt hat, dann mussten ihm die gleichen Ehren gegenüber dargebracht werden wie dem König selbst. Er sprach als König Stellvertreter. Das ist das, was Jesus hier tut. Er benennt diese Art von Gesandten mit dieser Art von Vollmacht. Die Bedeutung dieses Apostelamts kann nicht überbetont werden. Jesus zieht sich in Vers 13 auf einen Berg zurück und Lukas verrät uns, dass er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Also ihr könnt euch so einen Tag vorstellen am Strand, die Massen kommen hinzu, es ist so schlimm, alle drängen sich, er muss heilen, heilen, heilen und er sagt seinen Jüngern, macht ein Boot bereit. Das geht so nicht gut. Macht ein Boot bereit, ich gehe auf den See, geht nicht mehr. Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass das ein stressiger Tag war? Ein voller Tag. Ja? Wir lesen in Vers 20, Kapitel 3, Vers 20, nach der Berufung, und sie traten in das Haus und es kam nochmals eine Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen konnten. Das war die Situation, die konnten nicht mal essen. Diese Volksmenge war so penetrant, die konnten nicht mehr sich hinsetzen und essen. Am Ende von so einem Tag geht Jesus auf den Berg und betet die ganze Nacht hindurch vor dieser wichtigen Entscheidung. So wichtig ist diese Entscheidung, über diese Apostel. Das ist nicht irgendwas, was hier passiert. Und was diese Bedeutung ausmacht, das sehen wir schon daran, dass er in Vers 14 12 bestimmt. Warum eigentlich 12? Warum nicht 11 oder 15 Apostel? Es wird noch interessanter, wenn wir in die Apostelgeschichte schauen. Als nämlich der 12. Apostel Judas Jesus verriet und Selbstmord beging, war vollkommen klar für die Apostel, dass sie einen weiteren bestimmen müssen. Es müssen wieder 12 sein. Die Zahl 12 muss voll werden. Wir können nicht mit 11 Aposteln weitermachen. Warum ist diese Zahl 12 so wichtig? War das einfach eine strategische Entscheidung, wie manche Ausleger meinen? Nein, die Zahl 12 war ein Gerichtsspruch. Der Gerichtsspruch Jesu war, ich baue ein neues Israel auf. Diese 12 sind der Nukleus, der Kern eines neuen Israel, der neuen Gemeinde. So wie alle Israeliten von den 12 Stämmen abstammten, von den 12 Söhnen Israels, genauso werde ich jetzt 12 Leute einsetzen und diese werden die geistlichen Väter sein aller Christen, die noch kommen werden. Die Bedeutung dieser 12 Apostel ist, dass sie sind das Fundament der neuen Gemeinde. Sie sind das Neue, die neuen Stämme Israels. In Lukas 22, Vers 29 sagt Jesus, wie mir mein Vater das Reich bestimmt hat, so bestimme ich für euch, er spricht zu den 12 Aposteln, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch, in meinem Reich und sitzen auf Thronen und richten die 12 Stämme Israels. In der Offenbarung, Kapitel 21, heißt es über die neue Stadt Jerusalem, das himmlische Jerusalem, und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Sie sind der Grundstein des neuen himmlischen Jerusalem. In Epheser 2, Vers 20 lesen wir, dass die Gemeinde auferbaut ist auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Was für ein Fundament muss das sein, welches die Gemeinde Gottes trägt? Was für ein monumentaler Dienst diesen 12 zukam. Sie mussten nicht nur die erste Gemeinde führen, mit tausenden neuen Konvertiten. Sie mussten vor hohen Räten und Königen treu den Glauben bekennen. Sie mussten die theologische Grundlage der Gemeinde festigen, teilweise auch schlimme und schwierige Streitfragen klären. Sie mussten Konflikte lösen, zum Beispiel den großen Konflikt Heidenchristen und Judenchristen. Sie mussten in fremde Länder gehen und dort das Evangelium Leuten verkündigen, die noch nie davon gehört hatten. Und sie mussten bereit sein zu leiden und zu sterben. Ich glaube, ich gehe nicht zu weit, wenn ich sage, dass Jesu hier 12 Leute auserwählt, die den größten, wichtigsten, weitreichendsten und schwierigsten Dienst zu versehen hatten, der in der Gemeinde Jesu je zu vergeben war. Und da stellen wir uns doch die Frage, wenn wir auch dieses Herz haben, ich will ein Läufer sein, der den ersten Preis erringt, ich möchte in der Stammmannschaft spielen im Reich Gottes, ich möchte für meinen König eine tragende Säule sein, so wie dieser Apostel auch. Gutes Apostelamt gibt es nicht mehr, aber da, wo ich bin, als Mutter, als Vater, als Kind, als Schüler, was muss so jemand mitbringen? Was muss so jemand mitbringen, so ein Simon, Petrus, so ein Jakobus und Johannes? Was zeichnet diese Leute aus? Was ist der Grund, warum Jesus diese 12 beruft? Das ist meine zweite Frage. Was ist der Grund, warum er diese 12 beruft? Was muss ich denn können und wer muss ich denn sein, damit Gott mich zu Großem gebrauchen kann? Wir lesen Folgendes in Vers 13. Und er stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte. Ist es nicht komisch, dieser Zusatz, welche er wollte? Wir würden doch eigentlich erwarten, er stieg auf den Berg, rief die Apostel zu sich und sie kamen zu ihm und er bestimmte sie. Aber diese Betonung, welche er wollte, ist eigentlich der einzige Grund, den wir irgendwie erkennen können. Warum diese 12? Antwort: weil er es wollte. Wir erfahren nichts über ihre Fähigkeiten, die übrigens sehr zweifelhaft sind, wie wir noch sehen werden. Wir erfahren nichts über ihren Lebenslauf, der auch sehr zweifelhaft ist, wie wir sehen werden. Sie hatten kein Track Record, kein Curriculum Vitae, nichts, was sie auszeichnete. Und darum geht es auch nicht im Text. Im Text geht es nicht darum, diese 12 wurden ausgewählt, weil sie besonders gut für diesen Dienst waren. Der entscheidende Faktor ist nicht ihr Vermögen. Der entscheidende Faktor ist Gottes Wollen und Gottes Bestimmen und Gottes Erwählen. Es geht um Jesus und nicht um seine Jünger, wenn wir nach dem Grund fragen. Der einzige Grund, der uns gegeben ist, ist, dass Jesus Christus souverän erwählt, wen er will. Warum er diese will, wissen wir nicht. Müssen wir auch nicht wissen. Es ist klar, es ist seine Wahl. Es liegt nicht an ihrem Laufen und Wollen, an ihrem Vermögen und Können. Das werden wir später noch sehen. Das, was sie auszeichnet, ist, das waren stinknormale Leute. Das ist gerade ihr Charakteristikum, ihr Merkmal, stinknormale Leute zu sein. Mit normalen Jobs, mit normalen Leben, mit normalen Fehlern und normalen Schwächen. In Johannes 15, Vers 16 betont Jesus diesen Punkt. Er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und eingesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Warum ist das wichtig? Ich glaube, es ist wichtig aus zwei Punkten. Das erste ist, wenn Gott derjenige ist, der erwählt, dann heißt es, du kannst es nicht versauen. Stell dir mal vor, Gott erwählt dich, weil du der Stärkste und Größte bist. Und dann brichst du dir ein Bein und das war's mit dem Dienst für Gott. Diese Leute waren keine Helden. Und die Jünger schrieben keine Heldengeschichten. Wer die Evangelien kennt, der weiß das. Aber es ist so tröstlich zu wissen, Gott ist der entscheidende Faktor und nicht ich. Der zweite Grund, warum das wichtig ist, es liegt nicht an dir. Jesus sagt in Johannes Kapitel 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist die Botschaft dieser Berufung. Ich bin das Entscheidende in euch. Nicht eure Fähigkeiten, sondern ich, ohne mich könnt ihr nichts tun. Der Apostel, der spätere Apostel, wie er sich bezeichnet, eine späte Geburt. Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Durch ihn vermag ich es, nicht durch mich. Wie gut, dass diese Apostel aufgrund Jesu Gnadenwahl erwählt wurden, nicht aufgrund ihres eigenen Vermögens. Die Bedeutung, der Grund, und jetzt schauen wir uns an den Auftrag, den diese Apostel hatten. Der Auftrag wird in Vers 14 formuliert. Er bestimmte die 12, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und Dämonen auszutreiben. Es werden drei Dinge gesagt. Erstens, die bei ihm sein sollten. Diese 12 sollten also in besonderer Weise bei ihm sein, mehr noch als die anderen. Sie sollten zweitens ausgesendet werden, um zu verkündigen, zu predigen das Evangelium. Und sie sollten drittens Vollmacht bekommen, Krankheiten und Dämonen auszutreiben. Es ist interessant zu sehen, dass die bei ihm sein sollten, dass das ein Auftrag der Apostel war. Bei Jesus sein, ihm nah sein, von ihm lernen. Da sehen wir wieder diesen Schüleraspekt. Bei ihm sein war ein Auftrag der Apostel. Und dann natürlich auch mit diesem Bewusstsein, was Jesus möchte und wie er ist, hinausgehen in die Welt und das verkündigen. Warum gab Jesus ihnen Vollmacht über Krankheiten und Dämonen? Na gut, stellt euch mal vor, da kommt irgendjemand in euer Dorf und sagt, hier ist die gute Botschaft des Gottes, von dem ihr noch nie gehört habt. Man sagt ihr erstmal, ja, wer bist denn du? Wer bist denn du, uns das zu sagen? Wer sagt uns denn, dass das stimmt, was du uns da erzählst? Wir haben doch keine Ahnung, vielleicht lügst du ja oder hast irgendwie ein Irrtum. Deswegen gab Jesus ihnen diese Zeichen mit, das wird immer wieder betont, die Zeichen sollten bezeugen, dass sie von Gott kommen. Ja, der Apostel konnte dann sagen, gut, kommt, bringt die Kranken her, ich mache sie gesund. Bringt die Dämonen her, ich treibe sie aus. Und damit wissen alle, wir kommen von Gott. Das waren die Zeichen eines Apostels. In 2. Korinther 12, Vers 12 sagt Paulus, die Zeichen eines Apostels sollen unter euch gewirkt werden. Ja? Die Apostel hatten bestimmte Zeichen, die sie als Apostel, als Grundleger der Gemeinde auszeichneten. Das waren nicht Zeichen, die jeder tat. Manche Ausleger lesen das und sagen, da sieht man doch, Christen müssen Dämonen austreiben und mit dem Finger schnipsen, damit die Krankheiten weggehen. Das ist nicht der Fall. Diese Zeichen bezeugten die Apostel. Warum? Weil sie das Fundament der Gemeinde legten. Da konnte ja nicht jeder daherkommen und einfach behaupten, er sei ein Apostel und bestimme jetzt, was die Gemeinde zu tun hat. Das sehen wir an vielen Stellen, zum Beispiel bei den Korinthern, dass sich falsche Apostel einschlichen. Und Paulus sagt, ihr habt doch gesehen, ich tat die Zeichen eines Apostels, die kein anderer Christ tut. Gott hat mich bestätigt. Das war ihr Auftrag. Nun lasst mich noch zuletzt einen Blick werfen auf die Menschen, die er da erwählte. Könnt ihr die Liste auswendig, diese 12 Apostel? Sollte man können. Und ich möchte euch ein bisschen über sie erzählen und es wird noch einmal unterstreichen, was ich vorhin gesagt habe. Das größte Merkmal dieser Liste der 12 ist ihre Gewöhnlichkeit. Manchmal, wenn wir heute in Kirchen gehen, heißen diese Kirchen Kirche des Apostels Petrus oder Peter und Paul Kirche oder was auch immer, ja? Große Kirchen wurden nach den Aposteln benannt. Und dann geht ihr in die Kirche rein und dann seht ihr schöne Fenster, große Fenster. Und da sind dann die Apostel abgebildet. Oder sie stehen zum Beispiel in Freiburg auf hohen, abgehoben vom Boden. An den Mauern stehen sie dann da, die Apostel Petrus und Johannes und Andreas. Und dann stehen diese ganzen Apostel da. Und man denkt sich, was waren das für tolle Leute? Was waren das für Kirchenfensterapostel? Das müssen ja die höchsten und besten und größten gewesen sein. die talentiertesten und die klügsten, die intelligentesten, die vollkommensten Männer. Aber ganz das Gegenteil ist der Fall. Nicht einer von ihnen, das müsst ihr euch vorstellen, nicht einer dieses neuen, dieser Grundfesten der neuen Gemeinde, nicht einer ist ein Priester. Nicht einer. Nicht einer ist ein Pharisäer. Nicht einer ist ein Sadduzäer. Nicht einer ist ein Theologe. Nicht einer ist ein Schriftgelehrter. Als diese Apostel auftauchen vor dem Hohen Rat in Apostelgeschichte 3 und 4, sagen die, ihr seid ja Idiotes. Idiotes. Das ist griechisch für Laien. Da steht immer da, was sind denn das für Laien, wo haben sie das her? Aber das heißt, was sind das für Idioten? Was sind das für Idioten? Die können doch nicht, wo haben die das her? Die haben das nicht gelernt. Das waren diese Apostel. Das war von außen betrachtet eine zusammengewürfelte Gruppe. Die meisten waren einfache Fischersleute. Die hatten keine Zeit gehabt, theologische Studien zu machen. Diese Gruppe hatte aber auch einige ziemlich große Konfliktpotenziale. Wir wissen, dass einer von diesen 12 ein Zelot war. Der gehörte zu einer Gruppe, die haben Anschläge verübt auf die römischen Besatzer. Gewaltsame Anschläge. Ein anderer war ein Zöllner, der diente quasi den Römern und nahm für die Steuern ein. Könnt ihr euch das vorstellen, wie die sich beide unterhielten? Der eine, der sich den Römern angebiedert hatte, der andere, der Anschläge auf die Römer verübt hatte. Eine zusammengewürfelte Gruppe, und das einzige bestimmende Merkmal, die einzige Auszeichnung, die sie haben könnten, ist, sie waren so wie wir. Eine bunte Gruppe. Eine bunte Gruppe. Zusammengewürfelt aus vollkommen normalen Menschen mit Problemen. Jesus warf ihnen immer wieder ihr mangelndes Verständnis vor, ihren langsamen Kopf. Versteht ihr immer noch nicht? Sagt er immer wieder zu ihnen. Versteht ihr immer noch nicht? Kapiert ihr nicht? Warum seid ihr so langsam im Denken und Verstehen? Jesus wirft ihnen auch oft ihren mangelnden Glauben vor. Ihr Kleingläubigen. Jesus wirft ihnen auch oft ihre mangelnde Demut vor, wenn sie sich zum Beispiel darüber unterhalten, wer der Größte ist, wer der Beste ist, wer der Chef sein soll. Wenn wir uns diese Gruppe angucken, dann sind sie für eine Sache ein Zeugnis. Gott rekrutiert seine Großen, seine Stammelf, nicht aus Priestergeschlechtern und aus Villenvierteln, nicht bei Leuten, die Abitur haben und Schönheitswettbewerbe gewinnen. Er rekrutiert seine Besten unter den gewöhnlichen, normalen Leuten, wie du und ich. Der Apostel Paulus schrieb einmal an die Gemeinde in Korinth Folgendes, und ich möchte, dass ihr gut darauf achtet, was er da schreibt. Er schreibt: Wo ist der Weise? Wo ist der Schriftgelehrte und wo der Wortgewaltige dieser Welt? Also er fragt die Korinther, guckt mal unter euch. Wo sind die Klugen? Wo sind die Theologen? Wo sind die großen Rhetorikkönner? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigen diejenigen zu retten, die glauben. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Er fordert sie auf. Überlegt doch mal, wer unter euch sitzt in der Gemeinde. Guckt mal, wer bei euch berufen ist. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch. Da sind nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Sondern das Törichte, das Dumme, das Dämliche, das Nicht-Angesehene der Welt hat Gott erwählt. Aber warum? Warum erwählt Gott das Nicht-Angesehene? Um die Weisen zu Schanden zu machen. Er erwählt das Schwache der Welt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Damit sich kein Fleisch vor Gott rühme. Nimm diesen Gedanken mit. Gott braucht die Brauchenden. Gott braucht die Brauchenden. Die Normalen. Das sind die, die er beruft. Und wenn wir uns diese Liste anschauen im Markus-Evangelium oder auch in den drei anderen Evangelien, die uns von den Aposteln berichten, dann sehen wir genau diese gewöhnlichen Männer mit ihren gewöhnlichen Problemen und ihren gewöhnlichen Schwächen. Lass uns noch kurz durch die Liste dieser Apostel durchgehen. Ich möchte zu jedem Apostel etwas Kleines sagen, damit wir ein Bild kriegen, wer diese 12 Männer sind. Simon, dem er den Beinamen Petrus gab. Simon mit dem Spitznamen Petros. Petra ist der Fels und Petros ist sowas wie felsig. Simon, der Felsige. Er sollte der Grundstein werden für die neue Gemeinde. Das sagte ihm Jesus. Petrus schrieb 2 Bücher im Neuen Testament und wahrscheinlich auch ist er die Grundlage des Markus-Evangeliums. Markus war der Schreiber und die Kirchentradition nimmt an, dass Petrus derjenige war, der Markus erzählte, was er schreiben sollte. Warum denkt man das? Weil das Markus-Evangelium viele Dinge enthält, wo es genau um Petrus geht, die nur Petrus wissen konnte, wie zum Beispiel die Heilung der Schwiegermutter und viele andere Geschichten, die speziell mit Petrus zu tun haben. Petrus starb als Märtyrer unter Nero. Jakobus und Johannes sind die nächsten beiden. Sie sind beides Brüder. Johannes wird auch genannt der Jünger, den Jesus liebte. Wir wissen nicht genau, was das bedeutet. Vielleicht hatte Jesus ihn einfach besonders gern. Es war einfach sein Buddy, hatte eine Gruppe und das war sein Lieblingstyp, mit dem er so am meisten klickte. Interessant ist, dass er nicht den, mit denen er, den er am meisten liebte, zum Chef der Apostel gemacht hat. Oder? Es ging nicht um die Person, sondern es ging um andere Dinge. Johannes ist der Jünger, der für Jesu Mutter Maria verantwortlich gemacht wurde. Am Kreuz sagt er, siehe deine Mutter, siehe deinen Sohn. Er kümmerte sich um Maria, als Jesus tot war. Johannes schrieb ein Evangelium, 3 Briefe und die Offenbarung. Einer derjenigen, die am meisten das Neue Testament geprägt haben. Sein Bruder war Jakobus. Er war der erste Märtyrer unter den Aposteln in Apostelgeschichte 12. Diese beiden Brüder bekamen von Jesus einen Spitznamen, Donnersöhne. Was heißt denn das? Nun, wenn man es auf Deutsch übersetzen würde, auf unser Deutsch, würde man sagen Hitzköpfe. Das waren die beiden Hitzköpfe. Und was wir von diesen beiden Brüdern wissen, kriegen wir so ein Bild dieser beiden Hitzköpfe. Zum Beispiel in Lukas 9 will Jesus nach Jerusalem und er will direkt den direkten Weg gehen, deswegen geht er durch Samarien. Oh, Samarien. Dort wohnen die Samariter und die Samariter und die Juden haben nicht viel miteinander zu tun, die sind Feinde. Und er zieht durch Samarien und die Samariter nehmen die Jünger nicht auf. Die geben ihnen kein Essen, die geben ihnen kein Brot, die dürfen dort nicht schlafen. Und wisst ihr, was diese beiden Hitzköpfe sagen? Als aber das die Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Ja, könnt ihr euch diese Hitzköpfe vorstellen? Sagt das, dann beten wir und dann kommt Feuer und dann sind die ganzen Samariter, die dich alle nicht aufnehmen wollen, die sind alle tot. Und Jesus wandte sich um und bedrohte sie und sagte, habt ihr nichts verstanden? Gewöhnliche Menschen mit gewöhnlichen Fehlern. Jakobus und Johannes sind auch die beiden Jünger, die Jesus fragen, mit ihrer Mutter zusammenkommen einmal und sagen, können wir nicht zur Rechten und zur Linken in deinem Reich sitzen? Oh, als das die anderen Jünger hören, gibt es echt Stunk. Aber ihr könnt euch vorstellen, ja, diese Persönlichkeit dieser beiden Donnersöhne. Dann haben wir Andreas. Andreas ist der Bruder von Petrus und er wird immer an vierter Stelle genannt. Oder er wird nicht immer an vierter Stelle genannt, aber er ist quasi der vierte der ersten 4. Wir haben 3 Blöcke von 4 Jüngern, die in jeder Liste der Apostel immer gleich vorkommen. Nicht in der gleichen Reihenfolge, aber die Gruppen von 4 sind immer die gleichen. Und zur ersten Gruppe gehören immer Simon, Andreas, die beiden Brüder und Jakobus und Johannes. Jesus hatte unter seinen Jüngern noch 3 Jünger, die er immer mitnahm, zu besonderen Gelegenheiten. Zum Beispiel, als er auf den Berg ging, der Verklärung, nahm er mit sich Simon, Jakobus und Johannes. Andreas blieb außen vor. Stellt euch mal vor, wie ihr euch fühlen werdet, wenn ihr immer der Vierte seid. Die 3 gehen, ich darf nicht mit. Mein Bruder ist der Chef, ich nicht. Mein Bruder gehört zu den innersten 3, ich nicht. fiel Andreas bestimmt auch nicht immer einfach. Er gehörte nicht zum innersten Kreis. Andreas erlitt auch das Martyrium auf dem berühmten Andreaskreuz. In der zweiten Gruppe der vier, führt meistens Philippus die Liste an. Philippus kennen wir als meistens als Fragenden und Zurechtgewiesenen, zum Beispiel in Johannes Kapitel 14, wo er sagt, zeig uns den Vater. Und Jesus sagt, was fragst du mich, Philippus, dass ich den Vater zeigen soll? Solange bin ich bei euch. Ja, wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Philippus wurde geköpft in Ägypten. Dann Bartholomäus. Bartholomäus ist eigentlich kein Name, sondern ein Titel. Bartholomä, er war der Bar, der Sohn Ptolomäus. Sein eigentlicher Vorname ist Nathanael. Nathanael Bartholomä. Nathanael kennen wir eigentlich so als einen offenen, ehrlichen Skeptiker. Als Jesus ihn kennenlernt, Andreas erzählt ihm das und er sagt, ja, wir haben den Messias gefunden, der kommt aus Nazareth, sagt Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Ja? Nazareth in Galiläa, was kann daher Gutes kommen? Da kommen die ganzen Rebellen und dieses halbheidnische Land, was kann daher kommen? Jesus sagt zu ihm dann, das ist ein Israelit ohne Falsch. Und Nathanael, der typische, offene, ehrliche Skeptiker, sagt, hey, woher weißt du das denn? Warte mal, woher weißt du das überhaupt? Und dann sagt ihm Jesus, ich sah dich unter dem Baum. Und bekehrt sich Nathanael zu ihm. Nathanael wurde Märtyrer in der Türkei, er wurde gehäutet. Matthäus in dieser Liste, das ist auch nicht sein echter Name. Matthäus ist Levi. Levi, von dem wir gelesen haben. Levi, der Zöllner. Matthäus ist ein Spitzname und heißt so viel wie Geschenk Gottes. In seinem eigenen Evangelium, in dem Matthäus-Evangelium, bringt Matthäus bei sich selbst den Zusatz Matthäus, der Zöllner. Das war natürlich kein Ruhmesblatt, dass er ein Zöllner gewesen war. Ein ganz schlimmer Räuber und Sünder, der Leuten das Geld abgeknüpft hat. Aber ist das nicht interessant? Jesus gibt ihm, wahrscheinlich war es Jesus, der ihm den Spitznamen Matthäus gab, aus Levi, dem Räuber, der das Geld nimmt, wird Matthäus das Geschenk Gottes. Ja? Wunderschön, auch ein Zeichen für diese neue Kreatur in Christus. Thomas ist auch ein Spitzname, ist nicht sein echter Name. Thomas heißt eigentlich Zwilling. Der Kirchengeschichtshistoriker Eusebius berichtet, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Thomas eine Zwillingsschwester hatte, die gestorben ist, als er 9 war. Ab da nannte er sich nur noch den Zwilling, um an ihren Tod zu erinnern. Er war Evangelist in Nordafrika und starb als Märtyrer auf Malta. Jakobus, der Sohn des Alpheus, das ist schon die Liste ganz am Ende, über die Leute wissen wir sehr, sehr wenig, wurde auch Jakobus der Jüngere genannt, war eventuell ein Bruder oder Cousin Jesu. Thaddäus, auch nicht sein echter Name. Thaddäus hieß wahrscheinlich Judas. Thaddäus heißt Muttersohn. Man kann sich so diese Gruppe von Männern vorstellen. Ja? Der eine ist so Rocky, der Felsige, der nächste ist der Donnersohn und hier haben wir das Muttersöhnchen. Er wird übrigens bei einem anderen Spitznamen auch genannt, nämlich Labeus, und Labeus heißt Herzenskind. Wir können uns den Mann vorstellen, ja? So ein herzenskindlicher Muttersohn. Man kann sich diese Leute echt vorstellen, ja? Dann Simon, den Kanaaniter. Das war der Zelot. Der gehörte zu einer Revoluzzergruppe, die die Römer ermordeten. Ein gewalttätiger Revolutionär. Und als letztes, immer als letztes der Gruppe, Judas Iskariot. Warum Iskariot? Es gibt zwei Theorien. Entweder, weil er aus Keriot in Juda kam oder weil er zu den Sikarii gehörte. Die Sikarii waren Attentäter und das war ein späterer Name für die Zeloten. Wir wissen es nicht. Er verriet Jesus. Ich hoffe, dass diese kurze Beschreibung dieser Menschen euch eine Sache zeigt. Das waren gewöhnliche Männer. Gewöhnliche Männer mit gewöhnlichen Fehlern, mit gewöhnlichen Charaktereigenschaften und das ist ihr Hauptmerkmal. Aber es waren Jünger. Leute, die ihm nachfolgten, die sagten, ich bin nicht zufrieden, wie ich bin, ich will mich verändern. Die Bibel ermutigt uns, unser Leben mit Gott als einen Lauf anzusehen, bei dem wir nicht nur mittrotten, sondern sagen, ich will vorne mitlaufen, als Mutter meiner Kinder, als Sohn meiner Eltern, als Schüler, als Arbeiter, als Arbeitnehmer, als Freund oder als Ehegatte. Ich will ganz vorne mitspielen. Und ich sage dir, du kannst das tun. Denn die Leute, die Jesus für den Dienst ganz vorne erwählt, sind Menschen wie du und ich. Diesen Menschen fehlt Grips wie dir, diese Menschen hatten keine behütete Jugend wie du, denen fehlt die Manieren, die Redekunst, denen fehlt das Abitur, denen fehlt all die Dinge, von denen du denken könntest, dass sie dich disqualifizieren für den Herrn. Aus was für Holz sind Gottes Große geschnitzt? Aus dem Gleichen wie du. Normale Leute mit normalen Leben, aber dem Bewusstsein, dass Gott sie erwählt hat, nicht aufgrund ihrer Fähigkeiten, dass Gott sie erwählt hat für seinen Dienst. Deswegen, sei ein Jünger, nimm dein Kreuz auf dich täglich, bring dich ein im Dienst deiner Gemeinde. Sei ein Lerner, ein Mathetes, ein Jünger, der dazulernen und wachsen will. Wenn diese Gruppe von Aposteln uns eins lehrt, dann dies. Es sind gewöhnliche Leute, durch die Gott große Wunder tut. Und die Größe dieser Wunder ist für uns Menschen oft nicht ersichtlich. Wenn du in deine nächste Woche gehst, dann geh mit dem Bewusstsein, dass der Herr Menschen wie dich erwählt und gebraucht, genau da, wo du bist. Trotte nicht mit, sondern versuch, vorne mitzuspielen, ein Läufer zu sein, der als erstes durch die Ziellinie geht. Darin helfe uns Gott. Amen. Lass uns jetzt das im Herzen bewegen, was Gott euch gesagt hat durch die Predigt heute. Und danach werde ich das im Gebet noch abschließen.